Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen zusammen zum mittlerweile ja 7. Vortrag schon hier im Zelt und hat sich ein bisschen was verändert hier vorne. Wir haben heute einen Posaunenchor hier und an der Stelle erstmal vielen lieben Dank für euren Besuch, für euren Einsatz und ich persönlich habe das wirklich sehr genossen. Das ist eine tolle Abwechslung zu den Gesangschören, die wir sonst hatten und wir freuen uns, dass wir nachher auch noch weitere Lieder von euch hören dürfen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank für euren Einsatz und dass ihr hierher gekommen seid, um uns hier zu unterstützen. Ich muss ja zugeben, es ist ein toller Anblick, von hier vorne mal ins Zelt reinzugucken. Ja, gestern Abend war ich sehr, sehr spät, muss ich sagen, und musste sehr weit hinten sitzen. Ich hatte auch einen tollen Überblick übers Zelt, das kann ich gar nicht anders sagen. Aber ich hatte echt einen Anblick von vielen verschiedenen Formen von Hinterköpfen nur zu sehen. Und das war jetzt irgendwie nicht so sehr spannend und daher muss ich sagen, ist der Anblick von hier vorne in strahlende Gesichter und auch erwartungsvolle Gesichter zu gucken, wesentlich interessanter und schöner. Bevor wir jetzt noch ein weiteres Lied hören dürfen von dem Posaunenchor, möchte ich gerne am Anfang zusammen mit uns beten und soweit möglich wäre es schön, wenn wir dazu aufstehen können. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir wirklich vom ganzen Herzen Danke sagen. Danke sagen dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du ja in unserer Mitte bist. Und wir wollen dir den Abend in deine Hände legen, um dich um dein Reden bitten, um deinen Segen bitten. Wir wollen dir danken für den Posaunenchor, der hier sein darf und dass er uns hier unterstützen darf. Wir wollen dich bitten, hier für uns Zuhörer, dass du uns aufmerksame Ohren, aber auch aufmerksame Herzen schenkst und dass wir wirklich danach fragen, was du heute Abend zu sagen hast. Wir wollen den Abend bewusst in deine Hände legen, um dich um deinen Segen bitten. Amen. Amen. Wie an jedem anderen Abend auch, wollen wir an der Stelle noch mal einige Hinweise durchgeben. Als erstes wollte ich gerne auf den Büchertisch hinten am Ausgang hinweisen. Dort findet ihr gute Literatur, auch immer passend auch zu den Themen, die hier abends vorgestellt werden. Und wenn Sie jetzt hier oder am Sitzen haben, noch gar keine Bibel und besitzen keine Bibel, dann dürfen Sie sich dort gerne eine mitnehmen und die sind sogar kostenfrei. Also machen Sie von dem Angebot auf jeden Fall gerne Gebrauch. Wäre sehr schade, wenn Sie heute Abend ohne Bibel ins Zelt gekommen sind und ohne auch wieder nach Hause gehen. Die Vorträge von den Abenden, die gibt es auch nochmal zum Nachhören. Ne? Wenn man gerne nochmal was nachhören möchte oder vielleicht einen Abend verpasst hat, hier können am Büchertisch CDs abgeholt werden, die kosten 95 Cent. Und ich kann das an der Stelle auch gut nachvollziehen, wenn der eine oder andere die CD als ein etwas veraltetes oder auch nicht mehr zeitgemäßes Wiedergabemedium ansieht. Manche haben wahrscheinlich noch nicht mal mehr einen CD-Spieler zu Hause. Ich habe eben tatsächlich bei uns mal zu Hause geguckt, ich habe keinen mehr, auch nicht mal mein Auto hat einen. Und für diejenigen, die das auch nicht mehr haben, besteht auch die Möglichkeit, die Vorträge am Ende der Zeltwoche auch in digitaler Form zu bekommen auf der Internetseite www.glauben25.de. Oder aber, ist auch eine CD, gibt es nochmal eine MP3-CD mit allen Vorträgen, auch dann am Ende von diesen Zelttagen. Morgen finden nochmal einige Termine, aber leider dann zum letzten Mal statt, wie zum Beispiel das Frühstück morgen früh um 9 Uhr. Dazu ist natürlich jeder recht herzlich eingeladen. Wenn da nochmal Rückfragen sind, sprecht ruhig gerne diejenigen an, die mit einem Button hier rumlaufen, mit wo ein Name draufsteht oder ich bin ansprechbar oder sprecht sonst jemanden an, wenn man da noch ein paar Infos braucht. Was auch morgen leider zum letzten Mal stattfindet, ist das Kinderprogramm. Und hier sind alle Kinder von 6 bis 12 Jahren herzlich eingeladen. Es macht doch nichts, wenn man vielleicht die anderen jetzt verpasst hat, kommt einfach mit dazu, ladet auch noch gerne welche ein, es ist noch ein bisschen Platz im Zelt und genießt noch die Gemeinschaft auch mit den Kindern und das ist auch wirklich eine sehr gute Sache. Gestern Abend hat an der Stelle hier der Tom nochmal das Bifi vorgestellt, also das Bibellesen für Interessierte ab dem 8.8. Und hier liegen überall im Zelt Flyer aus und dort stehen die entsprechenden Infos drauf. Wenn man da nochmal Nachfragen hat, da ist auch eine Telefonnummer drauf, da kann man sich gerne hinwenden oder wie gesagt auch gerne an die Ansprechpartner hier. Das Thema für heute Abend lautet, wie kann ich glauben, wenn die Bibel voller Widersprüche ist? Und ich habe mir heute Nachmittag mal ein paar Gedanken gemacht, vielleicht kann man es mit anderen Worten sagen, wie kann ich der Bibel Glauben schenken, wenn ich der Überzeugung bin, dass sie überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht? Und dann ist die Frage, wie kann ich denn feststellen, ob überhaupt irgendwas der Wahrheit entspricht oder nicht? Und ich wurde zurückerinnert an einen Film, den ich mal gesehen habe. Und da hatte jemand so ein bisschen erzählt, wie sie in DDR-Zeiten Verhöre geführt haben mit systemrelevanten Gegnern, Verdächtigen. Und die wurden so geführt, dass die ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen mussten. Und die Ermittler sind dann hingegangen und haben auf der einen Seite geprüft, ob die Geschichte gleich geblieben ist oder ob sie sich vielleicht irgendwo auch verändert hat. Und dann haben die auch immer wieder zu den Geschichten Rückfragen gestellt. Und wenn die Geschichte sich veränderte oder die Beschuldigten anfingen, sich bei den Rückfragen in Widersprüche zu verwickeln, dann konnte man wirklich sehr schnell und gut feststellen, ja, dass hier offenbar gar nicht die Wahrheit erzählt wurde. Und wenn Sie hier sitzen heute Abend und Zweifel an der Glaubwürdigkeit von der Bibel haben, dann kann ich Ihnen nur raten, machen Sie es eben wie die Ermittler hier und beschäftigen Sie sich intensiv mit der Bibel. Stellen Sie Fragen. Lassen Sie sich die Geschichte immer wieder erzählen, indem Sie die Bibel lesen. Und deswegen wollen wir wirklich sehr gespannt sein auf deinen Vortrag, Markus. Wir wünschen dir Gottes Segen dazu. Und auch wir wollen gespannt sein, was der Herr uns heute Abend zu sagen hat. Bevor wir zu dem Vortrag kommen, dürfen wir noch einmal den Posaunenchor hören und anschließend darf ich dich, Markus, nach oben bitten. Thank you.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal für euren sehr schönen Beitrag oder die vier Lieder, die ihr gespielt habt, die schön und interessant anzusehenden Posaunenspieler verlassen die Bühne und werden ersetzt durch einen, der jetzt nicht so glänzt wie ihr. Aber danke schön, dass ihr das Vorprogramm mit gestaltet habt. Und ich liefere mal zum letzten Lied den Text noch nach. Dieses Lied hat den Titel "Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn". Das ist etwas, das uns als Christen, aber nicht nur als Christen, gut steht und gut tut, dankbar zu sein, aber auch eine Adresse zu haben, wo wir unseren Dank anbringen können, den Dank dafür, dass es uns gut geht, dass wir diesen Sommer genießen, die Gemeinschaft mit anderen Menschen genießen, aber eben auch dankbar zu sein, von Gott erfahren zu dürfen, eine Adresse zu haben, ihm, dem ewigen Herrn, wie es in dem Lied heißt, zu danken. Das ist angebracht und es tut einem auch selber gut. Und dann kommt auch die Zeile vor in diesem Lied, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt. Das ist ja so eine Sache, ja, da reden die Christen immer von einer anderen Welt. Wenn wir heute Abend über die Bibel sprechen, dann gibt es schon so manche, die sagen, ja, die Bibel, das ist ein bisschen altbacken. Und das ist ein Buch aus einer anderen Welt. Im Sinne von, naja, das hat mit unserem Leben so wenig zu tun. Das, was da drin steht, das ist ja nicht mehr relevant für das 21. Jahrhundert, so meinen manche. Es ist also so ein bisschen eingestaubt und wenn es eingemottet ist, dann ist es gut aufgehoben, mag noch ein bisschen Kulturgut sein oder bestenfalls ein Stück Weltliteratur, aber es gibt genügend Leute, die eher ein Märchenbuch in der Bibel sehen und ihr deshalb auch keine besondere Beachtung schenken. Vieles in der Bibel scheint mir nicht plausibel und so. Nun, was mir dabei auffällt und was mich ehrlich gesagt auch stört, ist Folgendes. Meine Feststellung ist, je weniger die Leute über die Bibel wissen, desto mehr lehnen sie sie ab. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, ich glaube, das ist es auch und sagt auch schon eine Menge aus. Aber selbst Leute mit christlichem Hintergrund sind da nicht ausgenommen. Da heißt es dann, Christ sein ja, aber die Bibel. Warum ist die Bibel für viele Menschen heute beinahe schon ein Reizwort? Nun, ein Grund könnte sein, man ist mit diesem Buch gelangweilt worden. Vielleicht hat man das zugrunde gelegt bei einer Predigt oder ich weiß nicht, vielleicht in einem Buch und es war für dich tatsächlich so lebensfern und hatte nichts zu tun mit deinem Alltag oder es ist vielleicht auch historisch kritisch ausgelegt worden in dem Sinne, dass man das alles heute so nicht mehr sehen kann und dass das eigentlich ganz anders gemeint ist, als wie man das auf den ersten Blick verstehen würde, wenn man das vorbehaltlos liest. Nun, wenn dem so ist, dass Sie also mit diesem Buch gelangweilt worden sein sollten, irgendwann und irgendwo einmal, dann würde ich sagen, ist das wirklich schade, denn ein solches Image steht dem Buch der Bücher wirklich nicht zu. Von Tränen überströmt ist mein Gesicht, weil hier so viele dein Gesetz missachten, so steht es im Psalm 119. Ich kann das nachvollziehen. Es macht einen traurig, wenn viele Leute schlecht oder was eigentlich fast noch schlimmer ist, gar nicht über die Bibel reden. Dabei ist die Bibel Gottes ultimative Offenbarung an uns. Wir haben dieser Tage immer wieder schon einmal von Offenbarung gesprochen und dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott sich uns mitteilt, wenn wir überhaupt etwas über ihn wissen wollen. Wir erfahren, wer dieser Gott ist. Wir erfahren etwas über sein Wesen. Das wüssten wir von uns aus nicht. Wir erfahren aber auch, wer wir selber als Menschen sind. Und wir erfahren, was Gott mit uns vorhat, das ist doch alles andere als unwichtig. Die Bibel ist ein Ratgeber, ja, aber Sie ist noch viel mehr als das. Sie ist mehr als ein Handbuch, mehr als eine Liste von Paragraphen und Gesetzen, wie manche ihr vielleicht unterstellen. Sie ist Gottes Liebesbrief. Gottes Liebesbrief an Sie und an mich gerichtet. Da teilt uns Gott mit, wie viel ihm an uns liegt und was er getan hat, damit wir als Menschen mit Gott in Verbindung kommen können, mit Gott versöhnt werden können und eine ewige Perspektive bekommen. Wir wüssten nicht, dass wir in Jesus zur ewigen Welt gehören können, Anteil haben können an Gottes Reich, wenn uns der Weg in Gottes Wort dazu nicht eröffnet würde, der Weg in Person Jesus Christus vorgestellt würde in der Bibel. Und wenn die Liebe, die in diesem Buch zum Ausdruck kommt, auf Gegenliebe trifft, dann sprühen die Funken, würde ich sagen. Ich persönlich habe es dieser Tage schon mal erwähnt, ich lese jeden Tag in der Bibel und lese jeden Tag 10 Kapitel in der Bibel aus unterschiedlichen Teilen, dem Alten wie auch dem Neuen Testament, aus den Evangelien, aus den Lehrbriefen, aus den prophetischen Büchern, den poetischen Büchern. Und wenn man das so nebeneinander liest, also ich bin nicht einer, der die Bibel wie ein normales Buch liest, da fängst du vorne an und liest durch. Man muss sich ja bewusst machen, dass die Bibel eine Bibliothek ist. Die besteht aus insgesamt 66 einzelnen Büchern. Und wenn du so ein Bücherregal vor dir hast, bist ja nicht verpflichtet, dass du oben links anfängst und dann weitermachst, sondern da kann man dieses Buch und dieses Buch und dieses Buch nehmen. Und die Bibel ist eine Einheit, das wird dann deutlich, wenn man mal kurz hintereinander diese alttestamentlichen, die neutestamentlichen Texte liest und plötzlich merkst du, das habe ich doch eben schon mal gelesen. Und da, wo sich mir hier eine Frage gestellt hat, wird sie plötzlich erhellt oder vielleicht sogar beantwortet. Die Bibel legt sich tatsächlich selber aus. Es lohnt sich, sich ein wenig in dieses Wort hinein zu vertiefen. Ich habe vor vielen Jahren in Dillenburg den Sonntagabendtreff, kurz SATT genannt, initiiert. Und es kommen bis heute im Winterhalbjahr zum SATT, wo wir fortlaufend durch die Bibel predigen, Hunderte junger Leute, oft 700, 800 junge Leute. Und dann sitzen die da, man predigt so 30, 40 Minuten über einen Bibelabschnitt und wir haben durch ganze biblische Bücher durchgepredigt, ohne dass wir irgendwelche Abschnitte ausgelassen haben. Und dann schreiben sie mit und hinterher kommen die nach vorne, stellen ihre Fragen. Es ist eine große Freude, wenn in der jungen Generation plötzlich wieder dieses Empfinden aufkommt, Gott hat mir etwas zu sagen und ich möchte den, von dem die Bibel redet, nämlich Jesus Christus, näher kennenlernen. Und dann kommen sie und fragen, wie kann ich das tun? Was erwartet Gott von mir? Kannst du mit mir beten? Und solche Gespräche finden aufgrund der Predigt des Wortes Gottes dort in Dillenburg, aber auch an vielen anderen Orten, wo Gottes Wort gepredigt wird, statt. Gottes Wort ruft zum Leben. Gottes Wort verändert tatsächlich. Es ist für mich so, wenn ich am Morgen, also ich sitze dann bei uns im Wohnzimmer, im Winter haben wir unseren Pelletofen an, im Moment ist das nicht der Fall, aber ich habe immer eine Tasse Kaffee dabei und genieße diese Stunde, die ich da ungefähr aufwende mit Gottes Wort, weil ich es empfinde, dass es das Atmen der guten Luft von Gottes Reden ist, dass man da zu sich nimmt. Es ist wirklich eine reine Luft, die dir da entgegenkommt, wenn du dich auf Gottes Wort einlässt. Ja, Gottes Wort erneuert uns. Es ist gesund für unseren inneren Menschen. Es ermutigt, es erfreut. Jesus sagt, es dürfen sich freuen, die Gottes Wort hören und danach leben. Das ist dann die Fortsetzung, das alleine zu hören, das verändert mich natürlich noch nicht so großartig, aber wenn ich dann danach lebe, das, was ich gelesen habe, auch in meinem Alltag umsetze, dann ist das ein wesentlicher Aspekt, der auch die Glaubwürdigkeit der Bibel dadurch unterstreicht. Dieses Buch hat eine Entstehungsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Und ich möchte sagen, die ihresgleichen nicht findet. Über 50 Generationen sind vergangen, bis dieses Buch vollendet war. Über 40 Verfasser haben daran mitgewirkt. Und das waren Menschen aus unterschiedlichen Jahrhunderten, aus unterschiedlichen Kulturen. Die hatten unterschiedliche Berufe, die lebten in ganz unterschiedlichen Umständen und die hatten keine Gelegenheit, sich miteinander abzusprechen. Da gab es also keine Redaktionsgespräche oder gemeinsame Sitzungen, wo man sich da abgesprochen hätte. Es gab keine Zoom-Meetings oder dergleichen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden heute, wo wir diese Möglichkeiten alle haben, wo wir viel mehr miteinander vernetzt sind, wir würden heute alleine hier nur bei euch in Raubach 40 Menschen bitten, mal unabhängig voneinander ihre Gedanken zu Gott und zu Glaube niederzuschreiben. Also da kann man ja sagen, das sind Leute, die zur selben Zeit leben, in derselben Kultur leben und die schreiben mal das auf, was ihnen zum Thema Gott, zum Thema Glaube oder einfällt. Nun, meine Überzeugung ist, wenn wir das dann zusammenfassen würden und ein Buch daraus machen, was wir veröffentlichen wollen, das wäre tatsächlich ein Buch voller Widersprüche. Davon bin ich fest überzeugt. Dieser rote Faden, den wir in der Bibel entdecken, diese Zusammenhänge, von denen ich gesprochen habe, würden wir, das vermute ich mal, es wäre ja mal Versuch wert, würden wir in so einem Werk wahrscheinlich nicht finden. Nun, was das Schreiben angeht, spreche ich ein bisschen aus Erfahrung. Wenn ich ein Buch schreibe, dann sammle ich erst einmal Material, dann gliedere ich und dann schreibe ich und dann ändere ich. Manchmal kommt die Phase, wo du mehr änderst, als dass du noch dazu schreibst. Man feilt also an gewissen Formulierungen und so. Und dann lasse ich das Ganze lektorieren, redigieren und am Ende drucken. Und selbst dann ist es noch nicht perfekt. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher es mittlerweile sind, wo mein Name vorne draufsteht. Ein perfektes ist nicht dabei. Und manches Mal habe ich hinterher gedacht, Mensch, hättest du da vorher mal ein bisschen besser recherchiert und das hätte man noch besser ausdrücken können oder so. Wenn jetzt zwei oder mehr Leute mitschreiben, dann wird es noch komplizierter. Ich habe 16 Jahre lang mein Büro in der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg gehabt und da habe ich das manchmal mitgekriegt, wenn also zwei Herausgeber gemeinsam ein Buch mit unterschiedlichen Beiträgen veröffentlichen wollten. Da waren viele Absprachen nötig, Redaktionsgespräche, da mussten Inhaltspläne aufgestellt werden und musste eine klare Aufteilung vorgenommen werden. Ich weiß noch, wie eine Kollegin, die Christiane, am Telefon mit der anderen diskutierte über irgendwelche Details und sie wurden sich irgendwie nicht einig über das, was sie da ausdrücken wollten, auf welche Weise die das machen wollten oder sie waren einfach da ein wenig unterschiedlicher Auffassung. Wie ist das bei der Bibel? Die meisten der erwähnten 40 Autoren kannten sich untereinander nicht einmal. Und trotzdem zieht sich durch dieses Buch dieser eindeutige rote Faden, eine ganz erstaunliche Einheit ist zu erkennen, eine durchgehende Botschaft, ein klares Ziel, das in jedem einzelnen dieser Bücher hervorleuchtet. Also für mich ist das eines der stärksten Indizien dafür, das, was wir hier in Händen haben, das kann kein Menschenwerk sein. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, so steht es auch in der Bibel, 2. Timotheus 3. Oder wie Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, kein prophetisches Wort der Schrift ist aus menschlicher Deutung entstanden. In der gesamten Weltliteratur gibt es nichts auch nur annähernd Vergleichbares. Ja, Markus, das kannst du auch einer Parkuhr erzählen, wirfst so ein 20-Cent-Stück rein, dann kannst du ein paar Minuten mit ihr reden. Es weiß doch jeder, dass die Bibel voller Fehler und Widersprüche steckt. Okay, wenn das so ist, würde ich auffordern, zeig mir einen. Viele haben gehört, es gäbe Probleme in der Bibel, haben die Sache aber nie selber untersucht. Wir haben gute Gründe zu glauben, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Also, wenn man darin liest, dann spürt man das. da stößt man natürlich manchmal auf Stellen, die man nicht auf Anhieb versteht, aber nach meiner Überzeugung, und da stehe ich nicht alleine als Bibelleser, sagt die Bibel tatsächlich die Wahrheit. Es ist Gottes Wort. Und damit liegt die Beweislast ja nicht bei uns, sondern vielmehr bei einem, der die Bibel kritisiert. Also wer sagt denn, dass der Bibeltext falsch ist und nicht vielleicht der Einwand falsch ist? Vor Gericht gilt jedenfalls im Zweifel für den Angeklagten, warum nicht auch bei der Bibel? Ein seriöser Wissenschaftler, der auf ein scheinbares Problem stößt, der wirft ja dann nicht gleich alles hin. Ganz im Gegenteil, ein Wissenschaftler, wenn er eine Ungereimtheit vor sich hat, wird dann erst richtig aufmerksam. Dann wird es ja erst interessant. Dann wird er erst mal genau hinschauen. Er wird forschen, er wird nachfragen, er wird nach Erklärungen suchen. Also Probleme sind nicht das Ende, sie sind der Anfang. Sie sind eine Einladung, tiefer zu graben. Und genau das erlebe ich beim Lesen der Bibel. Wenn ich an eine schwierige Stelle komme, dann bleibe ich da manchmal hängen. Manchmal lese ich auch drüber hinweg und dann merke ich so im Rückblick, aha, so ist es zu verstehen. Aber es gibt schon diese schwierigen Stellen. Aber das zwingt mich dann zum Nachdenken. Und dann entdecke ich, wenn ich mich da ein bisschen näher mit befasse, Zusammenhänge, die mir sonst nie aufgefallen wären. Ja, es gibt tatsächlich Ungereimtheiten in der Bibel, aber ich denke, es gibt auch kluge und es gibt durchdachte Antworten darauf. Bevor wir uns mal ein paar einzelne Beispiele anschauen, möchte ich Ihnen zunächst einmal 6 grundlegende Tipps geben, wie man mit schwierigen Bibelstellen umgehen kann. Also, wenn Sie bitte mitschreiben wollen. Mein erster Tipp: Sei sicher zu wissen, was wirklich im Text steht. Oft entsteht der Widerspruch oder der Vorwurf eines Widerspruchs oder Fehlers schlicht dadurch, dass ein Vers falsch zitiert wird, manchmal auch aus dem Zusammenhang gerissen wird. Bibeltext ist natürlich nur insofern fehlerlos, als dass er mit den von Gott eingegebenen Originalen übereinstimmt. Also entscheidend ist, dass wir den richtigen Text haben, bevor wir ihn kritisieren. Ich möchte ein Beispiel bringen. Geld ist die Wurzel alles Bösen. Steht das in der Bibel? Ich frage Sie mal. Geld ist die Wurzel alles Bösen. Nein. Wo steht's denn? Also hat man das schon mal gehört? Geld, Liebe. Wer hat's gesagt? Da guck mal, der Harald. Das ist ein Schriftgelehrter. So. Nicht nur wegen seines weißen Bartes, sondern jetzt auch aufgrund seines Einwurfs. Ja, ganz genau. Das ist also ein Beispiel, so ein Vers, also 1. Timotheus 6, Vers 10. Ein Vers, der genauso oft richtig wie falsch zitiert wird und der ein gutes Beispiel dafür ist, wie wichtig es ist, dass wir den Text kennen und dass wir wissen, was er bedeutet. Also, Geld ist die Wurzel alles Bösen, so wird es häufig zitiert. Was wir in 1. Timotheus 6 finden, ist, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, und das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Es sind eigentlich 2 Fehler, die in dem vorher gezeigten Zitat mit in dieser Kurzfassung drinstecken. Also zum einen nicht das Geld an sich wird verurteilt, sondern die Gier danach. Das ist ein Grund. Was kann das Geld dafür? Es sind ja wir, die wir geldgierig werden und nicht genug kriegen können und so. Und dann ist es nicht die einzige Quelle des Bösen, was man bei dem ersten so aus dem Bauch raus zitierten Satz da meinen könnte, sondern sie wird als eine Wurzel bezeichnet, und Sünde ist vielfältig. Also das ist eine Sache, die uns da zu Fall bringen kann, aber viele andere, was Unmoral und so weiter angeht, andere Sünden, sind genauso unser Problem und bedürfen der Vergebung von Jesus Christus, wenn wir vor Gott bestehen wollen. Also bevor wir die Bibel kritisieren, müssen wir sicher sein, dass wir sie richtig verstanden haben. Mein zweiter Tipp: Sei sicher zu wissen, was der Text bedeutet. Die Bibel verwendet manchmal Begriffe und Redewendungen, die anders gemeint sind, als wie wir auf den ersten Blick meinen. Ein bekanntes Beispiel ist, als Jesus in einem Gleichnis das Senfkorn als den kleinsten aller Samen bezeichnet, Matthäus Kapitel 13. Kritiker sagen, das stimmt doch gar nicht, der Same von Orchideen zum Beispiel ist noch viel kleiner. Aber Moment, hat Jesus von Orchideen gesprochen? Nein, er sprach von Samen, den man aufs Feld sät. Ja, ein Mensch nahm und säte auf seinen Acker. Also Spermatos ist das griechische Wort. Das wird ganz allgemein für Samen gebraucht, aber eben auch für Saatgut gebraucht. Also hier geht es um etwas, was aufs Feld gesät wird, etwas, das Frucht bringt im Garten oder eben auf dem Acker. Von den gängigen Gartensamen im damaligen Israel war das Senfkorn tatsächlich das kleinste. Also das ist kein Widerspruch, allenfalls ein Missverständnis, das hier vorliegt. Worte haben oft mehrere Bedeutungen und die Bedeutung ist abhängig vom jeweiligen Zusammenhang. Ein Stamm zum Beispiel kann zu einem Baum gehören, kann aber auch zu einem Volk gehören oder kann zu einer Tierpopulation gehören. Kontext entscheidet, was gemeint ist. In Apostelgeschichte 19 wird das Wort Ekklesia verwendet, das oft für Gemeinde gebraucht wird oder mit Kirche übersetzt wird. Aber hier ist es anders. Da steht in Apostelgeschichte 19, 32, die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die ganze Versammlung war in Verwirrung. Also gemeint ist in dem Falle nicht die Gemeinde, sondern der Pöbel auf dem Marktplatz von Ephesus. Die fielen dann über die Apostel her und so. Das war ja nicht die Gemeinde, das waren ja nicht ihre eigenen Leute. Also ist dasselbe Wort, Ekklesia, aber es ist eine andere Bedeutung. Und deswegen mein Tipp Nummer 2, bevor du meinst, die Bibel widerlegen zu können, frag erst einmal, was meint der Text wirklich? Wie ist das Wort in diesem Zusammenhang gemeint? Ein drittes, nicht alles, was nicht exakt ist, ist deshalb auch falsch. Ein Flugzeugingenieur muss auf den Millimeter genau arbeiten. Das ist in seinem Job sehr wichtig. Aber das gilt nicht für jede Lebenslage. Wenn in der Bibel eine Zahl gerundet wird oder wenn in einem Dialog nicht wortwörtlich zitiert wird, dann ist das kein Fehler, sondern dann ist das normale Sprache. Also wer zum Beispiel sagt, es waren 5000 Leute dabei bei irgendeiner Demonstration oder Veranstaltung oder so, dann meint er ja damit nicht, ich habe jede einzelne Person gezählt. Dann ist das etwas, was man sich vorstellen kann. So 5000 Leute ist ein Unterschied, ob es 50, 500 oder 5000 sind, es waren 5000. Und wenn ein biblischer Autor Jesus zitiert oder einen der Propheten zitiert, was öfter vorkommt, dass im Neuen Testament alttestamentliche Zitate im Text eingeschoben sind, aber das mit leicht anderen Worten, dann ist die Botschaft trotzdem die gleiche. Also versteht ihr, was dieser dritte Punkt, der ist ja hier noch gar nicht erschienen, verwechsle nicht Fehler mit Ungenauigkeit. Das ist gerade bei Zitaten ein Standard, der von heutigen Medien genauso auch akzeptiert wird. Man kann der Sache treu bleiben, ohne genau die gleichen Worte zu gebrauchen oder eine aufs Hundertstel exakte Zahl anzugeben. Das vierte, berücksichtige die jeweilige Perspektive. Wenn ein Zeuge nur einen Teil eines Unfalles sieht, von der Seitenstraße oder hat am Fenster gestanden, hat rausgeguckt, dann ist ja seine Aussage nicht falsch. Sie mag allenfalls unvollständig sein, wenn sie sich widerspricht der Zeugenaussage mit der Zeugenaussage eines anderen. Und das gilt auch, wenn ein biblischer Autor den Teil eines Ereignisses wiedergibt, den er gesehen hat, den er miterlebt hat, oder den er für wichtig gehalten hat, Ein anderer beschreibt denselben Vorgang, aber eben aus einem anderen Blickwinkel, mit anderen Details und mit einer anderen Betonung. Aber deswegen kann man nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Das ist kein Widerspruch, sondern spricht vielmehr von der Echtheit der Berichte. Denn wenn alle Berichte, zum Beispiel in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, exakt gleich wären, dann müsste man sich ja fragen, ob die sich abgesprochen haben. Aber da ist jeder aus seiner Sicht darstellt, ist das für Historiker höchst interessant und eher ein Indiz dafür, dass die Sache wahr ist, die da geschildert wird. Also unterschiedliche Perspektiven sind wie unterschiedliche Kameraeinstellungen bei einem Film. Zusammen ergeben sie das ganze Bild. Da sind wir viel mehr drin in der Geschichte. Und deswegen bin ich froh, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes diese wichtige Biografie von Jesus Christus festgehalten haben und wir da nicht so eine und damit vielleicht auch verzerrte Sicht seines Lebens haben. Ich möchte mal noch ein persönliches Beispiel erzählen von der Zeltmission, die Barmer Zeltmission, zu der dieses Zelt gehört, gehören auch Busse, die so farblich ähnlich aussehen. Das ist ein bisschen klein, das Foto, aber auch da steht drauf, Leben ist mehr. Und mit diesen Bussen stehen wir oft in einer Fußgängerzone. Wir laden Leute ein, eine Tasse Kaffee mitzutrinken und reden gerne auf der Straße mit Menschen über den Glauben. Jetzt waren wir mit diesem Bus zu einem Einsatz in Lüdinghausen im Münsterland und standen gegenüber eines katholischen Gymnasiums. Und wir hatten vorher schon überlegt, Mensch, wenn wir da so in der Schulnähe sind, wir könnten den Lehrern anbieten, dass wir mit einem Team am Vormittag die Rallye-Stunde mitgestalten und mit den Schülern über den Glauben reden, was wir in der Vergangenheit oft gemacht haben. Jetzt war der Schulleiter da ein bisschen zurückhaltend, was man verstehen kann. Die kannten uns nicht und da lässt man ja nicht jeden in die Schule rein. Aber dann war Montagmorgen und so die ersten Schüler, die sahen unseren Bus und so aus der Distanz guckten so ein bisschen. In der zweiten Pause waren dann einige schon da und saßen an unseren Tischen, haben unsere ganzen Kekse weggefressen. Da haben wir ihnen dann erzählt, übrigens, wenn euer Fachlehrer Interesse hat, wir wären bereit, dass wir mit einem Team bei euch im Unterricht ein bisschen mitmischen und ihr uns Fragen stellen könnt zum Glauben und so. Und dann war es so, dass die also zurück zur Schule gingen und kurz drauf zurückkamen und sagten, unser Lehrer hat ja gesagt, wir haben jetzt Rallye, ihr könnt gleich mitkommen. So schnell habe ich damit nicht gerechnet. Da bin ich ein bisschen nervös geworden. Ich habe schnell zwei Mitarbeiter gefragt, würdet ihr da mitkommen? Wir hätten da die Gelegenheit, in der Oberstufe mit einigen Schülern im Unterricht zu reden. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir. Sind wir also hin. Die Stunde hatte ja schon angefangen. Insgesamt haben wir da so 30 Minuten mit denen reden können. Und es war so gut, dass uns dieser und auch andere Rallye-Lehrer wieder und wieder eingeladen haben und wir die ganze Woche eigentlich eine Rallye-Stunde nach der anderen an diesem Gymnasium gemacht haben. So, warum erzähle ich das? Als die Saison vorbei war, das ist immer so, dass wir am Ende der Saison der Barmer Zeltmission eine Veranstaltung haben, wo wir berichten, was wir so erlebt haben, war ein Kollege von mir vorne bei dieser Lob- und Dankfeier und erzählte von Lüdinghausen. Und dann erzählte er, also wir waren gegenüber von dem Gymnasium, die erste Pause haben so ein bisschen geguckt, zweite Pause Kekse weggefressen. Und dann haben wir ihnen angeboten, wir könnten mit euch im Unterricht. Und dann kamen sie zurück und haben gesagt, der Lehrer ist schon unterwegs und wir können hier bei euch im Bus so eine Unterrichtsstunde machen. Und ich saß da und habe gesagt, Moment, wir sind in die Schule gegangen, wir haben im Klassenraum Unterricht gemacht. Der erzählt jetzt, die Klasse wäre zum Bus gekommen und diese erste Stunde hätte da im Bus stattgefunden. Da hat er weiter erzählt und nach dieser Stunde hatten wir eine Stunde nach der anderen und hatten die ganze Woche da Einsätze an dieser Schule. Da bin ich hinterher zu ihm hingesagt, ich habe gesagt, Volker, Entschuldigung, aber ich war ja nun auch dabei. Das stimmte ja noch nicht. Und dann hat er mir glaubhaft versichern können, doch Markus, das war so. Und ich habe nicht in meiner Aufregung mitgekriegt, dass tatsächlich parallel zu unserem Einsatz im Klassenraum eine andere Klasse zum Bus gekommen war, die also auch da eine Rallye-Stunde gemacht haben. Da wir gleich in der nächsten Stunde wieder im Einsatz waren, hatten wir gar nicht darüber gesprochen. Wenn man jetzt diese beiden Berichte nebeneinander sieht, würde man doch sagen, das ist ein Widerspruch. Ja? Der eine erzählt so, der andere so. So lesen manche die Bibel und sagen, Moment, also Matthäus schildert das so und Markus oder Lukas schildert das ganz anders, das ist doch ein Widerspruch. Aber so ist das Leben. Das ist ja jetzt nicht so geordnet, wie wir das vielleicht als Autoren tun würden, die wir eine Geschichte erfinden, sondern da geht es manchmal so kreuz und quer. Beide Berichte sind wahr und das macht für mich auch ein ganzes Stück der Glaubwürdigkeit der Bibel aus, wenn wir die jeweilige Perspektive berücksichtigen. Ein weiteres: Sprache ist nicht gleich Weltanschauung. Was wir sagen, ist davon geprägt, wie wir es erleben. Das hat Auswirkungen auf unsere Sprache. Auch hierzu ein Beispiel: Udo Jürgens. Die Alten, so wie ich, kennen ihn noch. Er hat mal ein Lied geschrieben mit dem Titel "Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf". Kennt ihr Bläser das? Könnt ihr nachher nochmal zum Besten geben vielleicht. Von Udo Jürgens und immer hier, der Jüngere schüttelt den Kopf, der kennt's nicht. Immer, immer wieder geht die Sonne auf. Gut, also müsst ihr ja nicht dich jetzt vortragen, aber mir geht's um den Text in diesem Lied. Angenommen, ein Archäologe findet in 1000 Jahren eine Kopie von diesem Jürgenslied. Würde er daraus schließen, dass wir im 21. Jahrhundert nicht wussten, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum, wenn es da heißt, die Sonne geht auf? Natürlich nicht. Wir sagen, wieder besseres Wissen, die Sonne geht auf. Warum? Weil wir es so erleben und es sich irgendwie auch so in unserem Sprachgebrauch etabliert hat. Und genauso funktioniert Sprache und auch die Sprache der Bibel. Wenn biblische Autoren von einem Himmel über der Erde reden, wie etwa in Jesaja 40, dann ist das beobachtende Sprache. Das ist keine wissenschaftliche Beschreibung. So reden wir auch. Das sagt aber nichts über unser Weltbild aus oder über unsere Grundlagen der Kosmologie. Die Bibel behauptet nirgends, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei. Solche Ideen stammen nicht aus der Bibel, sondern aus späteren philosophischen Modellen, etwa der antiken griechischen Astronomie, aber nicht aus der Bibel. Biblische Sprache ist oft phänomenologisch, richtig? Also das heißt, sie beschreibt das, was wir sehen. Und das ist völlig legitim. Und schließlich noch ein sechster, letzter Tipp. Beschreibung ist nicht Zustimmung. Die Bibel ist zu großen Teilen ein Geschichtsbuch. Sie schildert, was passiert ist, aber nicht immer das, was passieren sollte. Also viele Abschnitte, auch hier nochmal ein Fremdwort, sind deskriptiv, aber nicht normativ. Normativ, das ist ja Norm, da steckt Gesetz drin. Deskriptiv, das heißt, es ist beschreibend. Also diese Texte wollen beschreiben, aber nicht vorschreiben, sind nicht normativ. Beispiel, in der Bibel steht der gleichgültige Satz: Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Im Sinne, was habe ich mit dem zu tun? 1. Mose 4. An anderer Stelle heißt es, Hebräer 12, achtet aufeinander. Ist das ein Widerspruch? Man könnte es zunächst meinen, aber die erste Aussage kommt von Kain, der gerade seinen Bruder Abel einen Schädel eingeschlagen hat und Gott stellt ihn zur Rede und dann fragt er, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist eine beschreibende Aussage, das ist ein Zitat in dieser schlimmen Situation, der war ein Mord vorausgegangen, aber das ist ja keine Haltung, die wir uns zu eigen machen sollten, nicht auf unseren Bruder zu achten. Und die Erzähltexte der Bibel geben zum Teil Haarsträubendes wieder. In der Bibel liest du von Skandalen, da liest du von Vielweiberei, da liest du von Schlachten und so weiter. Die Schilderung von Unrecht ist ja was anderes, als das gut zu heißen. Also nicht alles, was in der Bibel steht, ist ein Vorbild, aber alles dient zur Warnung oder dient zum Verstehen. So, wir sehen also, viele vermeintliche Widersprüche lösen sich auf, wenn man genau liest, wenn man den Zusammenhang beachtet und wenn man sich die Mühe macht, die Texte zu verstehen. Und deshalb möchte ich Ihnen mal ein paar konkrete Beispiele vorstellen. Und zwar sind das echte, reale Einwände, die im Internet kursieren, und möchte zeigen, wie man denen begegnen kann. Immer wieder wurde mir dieses Heftchen, so eine dünne Schrift von Shabi Ali zugespielt mit dem Titel 101 klare Widersprüche in der Bibel. Ich habe ein Buch herausgegeben, das heißt Murat findet Jesus, ein anderes Özlem findet Jesus. Und da haben, zwar so in 2006 folgende Jahre, da haben ganz viele Muslime drauf reagiert und immer wieder wurde mir das dann als eine PDF angehängt oder so. 25 Seiten, relativ dünnes Ding und voll mit scheinbaren Fehlern und Gegensätzen. Hier mal so ein kleiner Ausschnitt aus dem Vorwort oder ich glaube, es ist sogar das komplette Vorwort. Da steht also nicht sehr viel drin, sondern immer so eine Gegenüberstellung. So, jetzt manche von diesen Fällen, die hier von Shabi Ali, einem muslimischen Apologeten aus Toronto, die da aufgeführt sind, würde ich als oberflächlich bezeichnen und ich nehme sie nicht so richtig ernst. Andere sind schon anspruchsvoller, aber lösbar. Ich zeige aber zunächst einmal den Widerspruch 83. Da sagt er also, zu welcher Tageszeit besuchten die Frauen nach der Auferstehung das Grab? In Matthäus 28 steht während der Morgendämmerung, aber in Markus Kapitel 16 steht, als die Sonne aufging. Also darin sieht er einen Widerspruch. Das ist natürlich, das ist so ein Fall, wo ich denke, irgendwie muss er auf seine 101 Fälle kommen. Das nehme ich also nicht ganz ernst. Aber ein kniffligeres Beispiel ist das, die 58. 4. Mose 25 erzählt, dass bei einer Plage 24.000 Menschen ums Leben kamen. Paulus bezieht sich auf dieses Ereignis in 1. Korinther 10, Vers 8. Seltsamerweise nennt er aber nur 23.000 Tote. Was ist hier die Lösung? 24.000, 23.000, gut, bei dieser Riesenmenge könnte man sagen, sind jetzt nicht ganz weit auseinander, aber von der Bibel erwarten wir ja dann schon auch Genauigkeit. Was war mein erster Tipp? Bitte schau dir den Text genau an. Wenn wir dann 1. Korinther 10, Vers 8 aufschlagen, dann sehen wir, dass Paulus hier ausdrücklich davon spricht, dass an einem einzigen Tag 23.000 Menschen umkamen. Es ist sehr gut vorstellbar, dass in den folgenden Tagen noch weitere bei dieser Pest starben und so insgesamt 24.000 den Tod fanden. Oder ich nehme mal noch ein Beispiel, das habe ich jetzt gar nicht in der Präsentation drin, die Nummer 53. Die Evangelien sagen, dass zwei Diebe mit Jesus gekreuzigt wurden. Und dann sagt Shabi Ali, haben beide Jesus verspottet? Ja, so sagt es Markus Kapitel 15. Nein, der eine verspottete ihn, der andere aber verteidigt Jesus, so steht es in Lukas Kapitel 23. Einmal heißt es, beide spotten und das eine Mal ist es nur einer. Und der andere ganz im Gegenteil. Wie passt das zusammen? Ich würde sagen, ganz einfach und es hat auch eine Bedeutung für uns. Jesus hing insgesamt 6 Stunden am Kreuz. Diese schreckliche Qual, diese Atemnot, dieser elende Tod am Kreuz. Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass sich in dieser Zeit, 6 Stunden, bei einem der beiden etwas verändert hat. Wie lange sind wir hier abends zusammen? Ich komme immer hier so um 6:15, 6:30 an und fahre hier um 10:30 nach Hause. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, das sind gerade mal 4 Stunden und dann erleben wir schon unglaublich viel miteinander. Da wird ganz viel ausgetauscht, man lernt Leute kennen, Haltungen kennen und so. Dieser Mann hat ja Jesus direkt an seiner Seite gehabt. Und ich bin überzeugt davon, dass er sein Verhalten analysiert hat und dass er natürlich gehört hat, was Jesus gesagt hat, als er zum Beispiel mit seinen letzten Reserven sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während die beiden geflucht haben, am Anfang beide geflucht haben, drückt Jesus diese Liebe aus, auch seiner Mutter gegenüber und so. Es sind ja einige Zitate überliefert von dem, was Jesus in seinen letzten Zügen vor seinem Sterben am Kreuz gesagt hat. Das hat den nicht unberührt gelassen. Also ein Sinneswandel ist nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, ein Sinneswandel ist typisch in der Begegnung mit Jesus Christus. Und vielleicht erleben Sie so etwas ja heute Abend auch in den Naja, es sind bei Ihnen keine 4 Stunden, vielleicht sind wir 2 Stunden insgesamt zusammen, wenn Sie hinterher noch ein bisschen am Bistro dabei bleiben oder gerne das Gesprächsangebot hier am Tisch in Anspruch nehmen. Ich bete darum, dass Jesus seine Gegenwart zeigt und dass Menschen dadurch einen Sinneswandel erleben und ihm vertrauen und dann plötzlich ganz anders von ihm reden, als das vorher der Fall gewesen ist. So, übrigens, Sie können das gerne auch mal runterladen, wenn Sie wollen, unter waytoallah.com. Da kann man als PDF diese 101 Fälle. Und wenn Sie dann meine 6 Tipps nehmen und Sie wissen vielleicht im Urlaub sonst nicht, was Sie tun sollen, dann können Sie ja mal die einzelnen Nüsse knacken, die er uns da aufgibt. Man kann das übrigens da auch bestellen, dann kriegt man so eine Hochglanzfassung von diesem Heftchen. Das sieht noch ein bisschen wertiger aus. Außerdem, wenn Sie es bestellen, sind mal wieder so ein paar aus dem Verkehr gezogen. Also das wäre noch eine andere Möglichkeit. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Kein Märchenbuch, das seine einzelnen Teile einführen würde mit den Worten "Es war einmal". Die Heilige Schrift spielt sich in der Geschichte ab. Mit echten Orten, echten Menschen, echten Daten. Haben Sie sich schon mal gefragt, was dieser Kyrenius, Landpfleger in Syrien, eigentlich in der Weihnachtsgeschichte verloren hat? Maria, klar, die hat da ihren festen Platz. Josef, der hat nicht viel zu sagen, aber klar, der gehört auch dazu. Auch die Hirten, die Engel, vor allem das Kind, aber Kyrenius? Wie ein Statist läuft er kurz über die Bühne und verschwindet gleich wieder. Damit macht Lukas deutlich, das hier ist kein Märchen, sondern die Wahrheit, Geschichte. Nicht es war einmal, sondern es geschah damals, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Man weiß von diesem Kyrenius, dass er 12 vor Christus zum römischen Konsul gewählt wurde, dass er verschiedene Feldzüge geführt hat, dass er Ratgeber des Kaisersohns Gaius Caesar war, dass er 21 nach Christus in Rom starb. Man weiß auch etwas über seine Ehen und über die Skandale in seiner Ehen. Allein den Wikipedia-Eintrag von diesem Kyrenius müsste man lesen, erfahren Sie einiges über diesen Mann. Es ist eine historische Persönlichkeit in Raum und Zeit. Nicht es war einmal. Jahrhunderte vor Christus haben die Propheten des Alten Testamentes erstaunlich präzise Vorhersagen gemacht über die Herkunft von Jesus, über seine Geburt, über sein Leiden, über seinen Tod, auch über seine Auferstehung. Insgesamt finden wir im Alten Testament etwa 50 Prophezeiungen, sehr präzise Aussagen, und darüber hinaus 600 indirektere Hinweise im Blick auf Jesus Christus, Jahrhunderte vor Christus, also im Alten Testament. Und dann, weil das ja nicht irgendwo in einer anderen Welt, sondern in unserer Welt passiert ist, was Christus aufgerichtet hat, das Reich Gottes, können wir dann verfolgen, wie das also genau zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, Wirklichkeit wurde. Also eine überwältigende Dichte von Vorhersagen auf den Erlöser, der kommen sollte und der schließlich in Jesus auch kam. Könnte sich Jesus jetzt einfach so verhalten haben, dass es so zu den alten Texten passte, um wie der Messias zu wirken? Der kannte ja die Bibel, dann mache ich das einfach so und dann denken alle, ich bin der Erlöser. Klingt clever, ist aber unmöglich. Denn wer bestimmt vor seiner Geburt, in welchem Ort er zur Welt kommt? Eine der alten Vorhersagen steht in Micha Kapitel 5, wo es heißt, du Bethlehem in Ephrata, also es gab 2 Bethlehem, da wurde sehr genau gesagt, welches gemeint ist, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel ist. Das ist aufgeschrieben worden im 8. Jahrhundert vor Christus. Er wurde in Bethlehem geboren, nicht in Nazareth, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass die wegen der Volkszählung nach Judäa gehen mussten, sodass er in Davids Stadt in Bethlehem geboren wurde, so wie es die alten Schriften vorhergesagt haben. Oder wer legt vor seiner Geburt fest, aus welchem Stamm, aus welcher Sippe, aus welcher Familienlinie er kommt? Wer sorgt dafür, dass seine Hände durchbohrt werden, wie es im Psalm 22 Jahrhunderte zuvor beschrieben worden ist? Oder wie bitteschön inszeniert man seine eigene Auferstehung? Auch davon sprechen die alten Schriften. Prophetie überzeugt mich, dass Gott der eigentliche Initiator der Bibel war. Und wenn wir an Prophetie sind, das ist für mich ein bestechendes Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dann möchte ich mal noch auf etwas aufmerksam machen im Buch Daniel. Etwa 500 vor Christus geschrieben, eine bemerkenswerte Prophezeiung in Kapitel 11. Daniel kündigt in diesem Kapitel einen mächtigen Eroberer an. Also von Vers 3 folgende müsste man jetzt den ganzen Text mal lesen. Einer, der plötzlich auftritt, der ein Weltreich errichtet und ebenso plötzlich wieder verschwindet. Daniel sagt voraus, dass das Reich dieses Mannes nach seinem Tod in 4 Teile zerfällt und dass daraus später 2 Großreiche hervorgehen, die schließlich dann zu einer Weltmacht verschmelzen. Daniels Prophezeiung ist so spezifisch, dass selbst kritische Historiker jahrelang wegen ihrer Genauigkeit verwirrt waren. Wer sich jetzt mit der Geschichte Alexanders des Großen beschäftigt, erkennt, diese Worte erfüllen sich erstaunlich präzise 200 Jahre nach Daniels Zeit. Alexander eroberte in Rekordzeit das Perserreich und starb sehr plötzlich mit 32 Jahren in Babylon. Sein Reich schließlich wurde unter seinen 4 Generälen oder ihren Söhnen aufgeteilt, den Diadochoi. Und daraus entstanden dann das Ptolemäische und das Seleukidische Reich, die sich später in den Einflussbereich des Römischen Reiches einfügten. Eine so spezielle Prophezeiung kann man nicht einfach mit einem Achselzucken als Zufall abtun. Auch wenn sie das theoretisch betrachtet natürlich sein könnte, fügt man aber dieser einen Prophezeiung, die hunderte anderer hinzu, im Buch Daniel, aber eben auch bei den anderen erwähnten Propheten, dann hat man einen überzeugenden Beweis sondergleichen. Die Bibel ist nicht Menschenwort. Die Bibel ist Gottes Wort. Hier redet er, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt. Er, der die Welt gemacht hat, der die Welt liebt, der in diese Welt eingegriffen hat, der in diese Welt seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der die Zeitenwende eingeführt hat. Es gibt die Zeit vor Christus und es gibt die Zeit nach Christus. Um ihn dreht sich die ganze Weltgeschichte. Die meisten Prophezeiungen, wie überhaupt die meisten Aussagen der Bibel, führen hin zu ihm, dieser einen Person, Jesus Christus. Wir glauben ja nicht einfach an ein Buch. Jetzt habe ich Zeit verwendet, dieses Buch zu verteidigen und habe das auch mit Überzeugung getan. Aber wir glauben ja als Christen an einen lebendigen Sohn Gottes, Jesus, dem dieses Buch von Anfang an den Weg bereitet hat. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Regelwerk, sondern es ist ein Hinweiszeichen, ein einziger großer Ruf: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Isaak, ein kleiner Junge, fragt seinen Vater Abraham: Wo ist das Schaf, das wir opfern sollen? Und Johannes der Täufer gibt diese Antwort: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er ist der an unserer Stelle geopfert worden ist. Christus ist der gekommen ist, um am Kreuz geopfert zu werden, für unsere Sünden zu sterben. Das ist das Thema der Bibel. Dass Menschen verloren gegangen sind, das ist ein riesiges Dilemma, der Sündenfall. Aber Gottes Rettungsaktion ist sein Thema. Er hat alles dafür getan, diese Menschen wieder für sich zu gewinnen, wieder mit sich zu versöhnen, dass ihnen die Schuld vergeben wird, die Sünde vergeben wird, die uns von Gott trennt, so dass wir Gemeinschaft haben können, hier in diesem Leben und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Ja, es gibt diese beiden Zeiten vor Christus und nach Christus. Und es gibt 2 Lebensweisen, mit Christus und ohne Christus. Das ist unsere Entscheidung. Möchte ich mein Leben selber gestalten? Ist mir das egal, was die Bibel sagt, was Gott von mir erwartet? Oder lebe ich mein Leben mit Christus, der mich liebt, der mich mit Gott versöhnt, der mich erneuert, der mich zu einem Kind Gottes macht? Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind Menschen, die eine neue Identität haben. Das sind solche, die zu seiner Familie gehören. Und die Hoffnung, berechtigte Hoffnung haben dürfen, einmal im Himmel bei ihm zu sein und nicht verloren zu gehen, nicht in die Hölle zu kommen, nicht verdammt zu werden aufgrund unserer Schuld und Sünde. Gott ist ein gerechter Gott und er richtet Sünde. Er drückt da nicht einfach mal ein Auge zu. Das ist nicht so ein irgendwie seniler Opa im Himmel, der nicht alles so richtig mitkriegt und so und nachher alle durchwinkt. Gott ist ein heiliger Gott, darüber haben wir dieser Tage schon nachgedacht. Das Evangelium sagt, dass die Hölle nicht unausweichlich ist, sondern dass es einen Weg gibt, gerettet zu werden. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er ist gekommen, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Schon 800 Jahre vor seiner Geburt, vor der Geburt von Jesus, kündigt der Prophet Jesaja an, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, ist eine einfache Formulierung und trotzdem ist sie gewaltig. Das Kind ist geboren, nicht der Sohn, wenn wir mal genau hinschauen. Der Sohn ist gegeben, nicht geboren, weil der Sohn schon immer existiert hat. Er ist ewig. Jesus, er war immer schon da. Er sagte zu seinem Vater, ich will gehen, sende mich. War bereit, in diese Welt zu kommen, Mensch zu werden. Das Kind wird geboren. Das heißt, Gott wird Mensch. Er kam zu uns in unsere Dimension. Und das ist das Evangelium. Er kam, um uns zu retten. Jesus, der angekündigte Erlöser. Die Bibel hat sich historisch und wissenschaftlich bewährt. Und sie hat sich auch für Millionen von Menschen ganz persönlich bewährt, weil sie darin diese Botschaft von Jesus für sich selber entdeckt haben. Eine Obstverkäuferin hinter ihrem Stand las, solange kein Kunde kam, in ihrer Bibel. Und einmal wurde sie von jemandem gefragt, welches Buch lesen Sie denn da? Oh, sagt sie, das ist die Bibel, das Wort Gottes. Ha, woher wissen Sie, dass die Bibel Gottes Wort ist, fragt der Passant. Dann schaut sie auf und dann zeigt sie auf zur Sonne und dann sagt sie, mein Herr, können Sie mir beweisen, dass das da oben die Sonne ist? Ha, das beweisen, sagt er, das ist einfach. Der beste Beweis ist, dass sie Licht und Wärme gibt. Richtig, genau das ist es, rief die Frau. Der Beweis, dass dies hier wirklich Gottes Wort ist, besteht darin, dass sie mir innerlich Licht und Wärme gibt. Und das ist das, wenn wir die Bibel natürlich wie so ein Gegenstand als Wissenschaftler auseinandernehmen oder sagen wir mal wie ein Jurist, ein Notar, so ein Testament lesen und nach Fehlern suchen, wird es uns nicht groß berühren. Aber wenn wir es einmal anfangen als Erbe zu lesen und darin entdecken, was Gott uns bereitet hat, was uns erwartet in der Herrlichkeit, dann wird aus so einem langweiligen Juristenpapier plötzlich ein spannendes Dokument. Dann meint es mich. Und diese Frau sagt, dass es gibt mir Licht für meinen Weg. Das haben wir an vielen Abenden am Ende gesungen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es erhellt mir diesen dunklen Weg in dieser dunklen Zeit, wo viele orientierungslos sind und nicht wissen, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Eine junge Generation, die nicht weiß, wohin mit ihrer Kraft und wohin mit ihrer Energie, weil sie sagen, es lohnt sich doch alles nicht. Wie viele, die lungern herum, die haben keine Ziele mehr in ihrem Leben. Naja, wenn ihnen die Gesellschaft sagt, du bist ein Produkt des Zufalls, dann kann man genauso zufällig auch wieder abtreten, wie man gekommen ist. Was haben wir denn für eine Perspektive? Was haben wir für eine Hoffnung, wenn wir das Evangelium ablehnen und nicht mehr ernst nehmen und eben diese Perspektive zu unserer werden lassen, dass Gott möchte, dass wir einmal bei ihm im Himmel sind. Und dass wir hier einen Weg gehen, der in dieser dunklen Welt Spuren hinterlässt, sodass andere auch diesen Weg finden können. Wir haben ja einen Auftrag in dieser Welt als seine Leute. Wer einmal erlebt hat, dass Gottes Wort an einen persönlich gewirkt hat, der hat ja damit einen ganz neuen Beweis für die Kraft der Bibel, einen Beweis, den man erleben kann. Jesus hat gesagt, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, also das Wort Gottes ernst nimmt, aber es dann eben auch zu tun, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Also, wenn Sie die Wahrheit wirklich wissen wollen, dann bietet Ihnen Jesus diesen Test an. Setz es doch einfach mal um. Wer das tut, wird schon selber merken, ob das von Gott ist oder nicht. Aber das ist die Voraussetzung. Helmut Thielke hat mal gesagt, Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Das muss man erst einmal machen, ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt, ja, Herr, das sagst du, also will ich es machen. Und wenn Jesus zum Beispiel in der Bibel sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, wie gesagt, orientierungslos seid, ich will euch Ruhe geben, ich will euch wieder aufrichten, dann ist das ein Appell. Oder glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das ist ein Appell, das ist eine Aufforderung. Und wir erleben erst dann, ob er uns wirklich diesen Frieden schenkt, ob er uns wirklich unsere Lasten abnimmt, wenn wir darauf eingehen, zu ihm kommen und im Gebet sagen, Herr Jesus, ich kehre jetzt um von meinem alten Leben, das ich ohne dich geführt habe und will neu beginnen mit dir. Die Bibel hat letztlich drei Eigenschaften. Erstens, die Bibel ist stabil. Zweitens, die Bibel gibt Profil. Und drittens, die Bibel macht mobil. Dass die Bibel stabil ist, das haben wir heute Abend gesehen. Sie hält ihren Kritikern stand. Das Zweite, wer sich an die Bibel hält, bekommt Profil. Wer sich an die Bibel hält, der weiß, was Gott will. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Wie mit Lügen? Wie gehe ich mit Gott um? Charles Haddon Spurgeon hat gesagt, wer seine Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald gewahren, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Die Bibel widerspricht nicht sich, sie widerspricht mir und zeigt mir, dass ich verloren bin in meiner Sünde und dass ich einen Retter brauche. Aber sie zeigt eben nicht nur allein unsere Holzwege, sondern vor allem Gottes Heilsweg. Wer meine Botschaft hört, sagt Jesus, an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Johannes Kapitel 5. Das Letzte, die Bibel macht mobil. Wer liest, dass Jesus die einzige Rettung ist, der kann nicht ruhig sitzen bleiben. Wer liest, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, der kann doch nicht seine Hände in den Schoß legen und es auch nicht ertragen, dass hier noch Stühle frei sind. Da muss man doch losziehen und die letzten drei Veranstaltungen auch morgen für die Kinder gucken, dass wir jeden, den wir kennen und mit dem wir Mitleid haben und von dem wir wissen, dass es so nötig hätte, diese befreiende Botschaft zu hören, sollten wir uns doch aufmachen und solche Leute einladen. Und wer von Nächstenliebe hört in der Bibel, der kann auch nicht tatenlos zusehen, wie andere missbraucht werden oder so. Da müssen wir als Kinder Gottes, als Christen Farbe bekennen. Die Bibel macht mobil, sie verändert uns und sendet uns als Lichter in diese Welt. Ich bin am Ende mit meinen Ausführungen heute Abend. Je mehr du die Bibel liest, desto mehr wirst du sie lieben und vor allem den, von dem sie spricht, Jesus Christus. Wir werden jetzt noch ein Lied miteinander singen, das Lied, das wir den ersten Tagen immer wieder am Ende gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Und danach möchte ich Ihnen das Angebot machen, wie an den anderen Abenden, dass wir noch zusammen beten und dass Sie mitbeten können. Und Sie können in diesem Gebet sagen, Herr Jesus, ich möchte nicht so weiterleben ohne dich, sondern ich möchte das tun, was in der Bibel steht. Wenn du sagst, kommt her zu mir alle, dann komme ich jetzt zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Mach du mein Leben neu. Er wird dieses Gebet erhören. Ich lade Sie gleich noch einmal ein, beten Sie zu Jesus und nehmen Sie sein Angebot an. Er ist als Retter für Sie in diese Welt gekommen. Und er möchte Ihr Leben erneuern. Er möchte Sie erfreuen. Er möchte Ihnen Frieden schenken. Eine Freude, einen Frieden, eine Haltung, die Sie vorher nicht kannten. Amen. Gründlich tief und weit ist Gottes Wort. Manche mögen interessiert sein daran, wie ich das mache mit diesen 10 Kapiteln am Tag. Was mich dazu gebracht hat, ist dieses Büchlein, dieser Bibelleseplan mit dem Titel Plan B. Der den herausgegeben hat, hat gesagt, also vielleicht bist du an Plan A gescheitert. Du hast vorne angefangen und dann bist du irgendwann im 3. oder 4. Buch Mose spätestens stecken geblieben, weil diese ganzen Zeremonien und so, das war ein bisschen schwierig. Und da hat er gesagt, dann versuch es doch mal mit Plan B. Und als ich das angefangen habe, dieser Plan erstreckt sich über 252 Tage, dann ist man nicht nur einmal durch die Bibel durch, sondern man hat die Evangelien 3-mal gelesen, Apostelgeschichte 7-mal gelesen, die Psalmen 2-mal gelesen und andere Bücher auch, wiederholte Male, andere aber auch nur einmal. Dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie mitmacht und wir machen das gemeinsam, morgen für morgen, diese 10 Kapitel. Und wir haben jeden Tag Gesprächsstoff. Meine Frau hat am Anfang gleich gesagt, nach diesen 10 Kapiteln bin ich manchmal traurig, dass es schon vorbei ist. Ich würde so gerne weitermachen. Und es sind ja nun viele Christen hier, die die Bibel zu schätzen wissen, aber andere vielleicht auch, die sagen, ja, ich will jetzt mal richtig einsteigen und will mich damit beschäftigen. Drum habe ich mal einige Exemplare mitgebracht von Plan B. Den können Sie also erwerben. Erwarten Sie keine Erklärungen. Also werden jetzt nicht Bibelstellen erklärt, sondern das ist eigentlich nur eine Zuordnung, die allerdings, ich sage mal in Anführungszeichen, zufällig geschieht, das jetzt nicht, also bewusst zugeordnet, und es ist Platz für Notizen. Also ich habe mir ganz viel reingeschrieben in mein Exemplar, weil man immer wieder jeden Tag was Neues entdeckt. Machen Sie gerne auch mal die Folie hinten ab, schauen Sie rein und gucken Sie, ob Sie nicht sagen, ich beginne das mal und schau mal, wie Gott da zu mir redet. Ein anderes Büchlein. Die Bibel, das ist natürlich nicht die Bibel, das ist ein bisschen großspuriger Titel für so ein Büchlein, gell? Aber die Bibel, Daten, Fakten, Wissenswertes, das steht da unten drunter. Da geht es noch ein bisschen um die Entstehungsgeschichte der Bibel und auch einige sogenannte Widersprüche. Auch das dünne Büchlein, 64 Seiten, möchte ich Ihnen empfehlen zum Thema dieses Abends. Aber nochmal, es geht uns nicht in erster Linie um ein Buch, sondern es geht uns um eine Person, die einzigartige Person, Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, der aus lauter Liebe zu uns in diese Welt gekommen ist und der mit Ihnen zu tun haben will, der Ihnen heute Abend seine Hand entgegenstreckt. Schlagen Sie diese Hand nicht aus. Gehen Sie auf seine Liebe ein und suchen Sie die Beziehung zu ihm. Wenn Sie Gott suchen, dann ist Jesus der einzige Zugang. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, da können wir nicht hin. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, unzugänglich, es sei denn durch mich. Und er lädt sie ein, heute Abend zu ihm zu kommen und sein Angebot anzunehmen, dass sie Vergebung ihrer Schuld und Sünde bekommen. Das kann er, weil er dafür bezahlt hat. Der Einzige, der am Kreuz das Gericht Gottes getragen hat an unserer Stelle, er hat bezahlt. Und wenn wir das annehmen und sagen, danke, dass du es für mich getan hast, dann vergibt er uns unsere Schuld, dann kommt er in unser Leben. Wenn wir ihn darum bitten, komm du in mein Leben und dann macht er alles neu, dann gehören wir zu Gott. Erst dann können wir uns berechtigt Christen nennen, nach ihm, nach Christus bezeichnen. Und deswegen kommen Sie heute Abend. Wenn Sie leiden unter Ihrer Schuld, auch vielleicht der Sinnlosigkeit Ihres Lebens, wenn Sie eine Perspektive haben wollen und vor allem diese Hoffnung, diese wunderbare Hoffnung auf ein ewiges Leben in seiner Gegenwart, dann kommen Sie zu Jesus, damit Sie nicht verloren gehen. Denn es geht um Leben und Tod. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und das dürfen Sie heute Abend ergreifen. Wir wollen jetzt miteinander beten. Im zweiten Teil werde ich ein Gebet formulieren und nach jedem Satz eine kurze Pause lassen. Und Sie können dieses Gebet zu Ihrem Gebet machen. In der Stille, in Ihrem Herzen dieses Gebet nachbeten und sagen, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünde und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Und er wird dieses Gebet erhören, wenn Sie es ernst meinen. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, danke, dass wir die Bibel in Händen haben dürfen, in so vielen unterschiedlichen Übersetzungen. Und dass du durch dein Wort zu uns redest und mehr als das, es ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Danke, dass viele diese Erfahrung gemacht haben. Dein Wort gibt wirklich Orientierung, gibt Antworten auf unsere Fragen. Wir lernen dich kennen, wir erfahren so viel über uns selber und wie wir dich finden können. Danke, Herr Jesus, dass du darin vorkommst, dass du sogar die Hauptperson bist. Du kommst in alttestamentlichen Texten vor, obwohl du selber gar noch nicht dabei gewesen bist als Mensch. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu erretten. Und wenn du, der du heute Abend zugehört hast, diesen Jesus Christus kennenlernen möchtest und in dein Leben einladen möchtest, dann kannst du das jetzt im folgenden Gebet tun. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Und ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Und ich will dir und deinem Wort gehorsam sein. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Mir bleibt noch eine Einladung auszusprechen, zum einen zum morgigen Abend, wenn es um diese schwere Frage geht, wie kann ich glauben, wenn es so viel Leid in dieser Welt gibt. Damit wollen wir uns beschäftigen. Aber vor allem heute Abend einladen, in diese Gesprächsrunde zu kommen. Ich werde gleich hier vorne an diesem Tisch Platz nehmen und jeder, der noch Fragen hat, der ist herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, um das Ganze noch ein wenig zu vertiefen. Und wenn Sie nur eine kurze Frage haben, danach wieder gehen, ist es okay. Also Sie verpflichten sich jetzt nicht nachzusitzen, gell? Nachsitzen, ihr habt Ferien, ihr seid froh, dass ihr damit nichts zu tun habt. Sondern wir wollen einfach einander ermutigen. Wenn Sie möchten, auch nochmal persönlich beten. Und wenn Sie dieses Gebet eben mitgesprochen haben, dann bekennen Sie sich dazu. Dann lade ich Sie herzlich ein, nach vorne zu kommen. Ich möchte Ihnen gerne erklären, wie es dann weitergeht. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu unterschreiben oder so, sich der Gemeinde da anschließen zu müssen. Das ist völlig zweitrangig. Wir werben für Jesus Christus, nicht für eine Gemeinde oder so. Aber trotzdem wollen wir einander helfen und wir, die wir Jesus kennen, ihnen vorstellen und lieb machen. Und darum ganz herzlich die Einladung. Ich hoffe, dass das Vertrauen mittlerweile über die Tage gewachsen ist, dass wir uns hier vorne treffen und in einem Kreis. Also Sie müssen da auch nicht warten, bis da der Erste fertig ist und dann kommt der Nächste oder so. Ich kann mir vorstellen, dass jeder mal ganz kurz seinen Namen sagt und dass wir dann miteinander ins Gespräch kommen. Wenn Sie sich alleine nicht trauen, vielleicht sind Sie von jemandem mitgebracht worden, dann fragen Sie, dann sollen wir gemeinsam da vorne hingehen. Ich weiß, dass das nicht so ganz leicht ist. Manchmal versetze ich mich da auch in die Lage von Leuten wie Sie und frage mich, würde ich da hingehen? Vielleicht würde ich es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, dass viele, die hier gewesen sind und wir nochmal das Ganze besprechen konnten, mit großer Erleichterung und Frieden im Herzen nach Hause gegangen sind, weil sie diesen Zuspruch bekommen haben. Es ist wirklich wahr. Und Jesus steht zu seinem Wort. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Danke für Ihr Zuhören. Gott segne Sie.
Vielen Dank, Markus, für deine Worte. Ich möchte auch noch mal dem Posaunenchor aus Urbach Danke sagen. Danke, dass Sie hier wart und dass Sie uns mit diesen tollen Liedern uns unterstützt habt. Und wir wünschen euch auch weiter für eure Arbeit natürlich auch viel Gelingen und auch Gottes Segen. Alle anderen darf ich jetzt verabschieden und einen guten Nachhauseweg wünschen. Es muss aber definitiv noch keiner nach Hause gehen und will noch auf ein weiteres Angebot hinweisen. Und zwar von mir rechts aus haben wir das Bistro, wo es ein paar kleine Snacks gibt, wo es auch noch was zu trinken gibt. Nutzen Sie dieses Angebot, kommen Sie mit den anderen ins Gespräch und möchte an der Stelle auch schon mal für morgen Abend einladen, das Thema, wie kann ich glauben, wenn es so viel Leid in der Welt gibt. Auch dazu schon mal herzliche Einladung. Ansonsten ja, wünsche ich Ihnen einen guten und gesunden Nachhauseweg und ich würde mich freuen, so der Herr will, wenn wir uns morgen Abend dann wiedersehen. Schönen Abend noch.